Zeit der Vollendung der Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist der Tempel Gottes. Erst war der Tempel im alten Bund, der steinerne Tempel, nach den Weisungen Gottes erbaut, mit all seinem Gottesdienst, nach den von Gott gegebenen Ordnungen. Dann der wahre Tempel, Jesus. Und er löst diesen steinernen Tempel ab. Und als er sagt, brecht diesen Tempel, ich will ihn in 3 Tagen wieder erbauen, spricht er von seinem Leibe. Und schließlich die Gemeinde Jesu als der Tempel Gottes. Tempel, das heißt, der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist, an dem Herrlichkeit Gottes wohnt und sich offenbart kundtut. Tempel, das heißt, das ist der Ort, an dem der Gottesdienst geschieht, sich vollzieht, die Begegnung mit dem lebendigen Gott, Gott, der sich uns naht, wir, die wir uns Gott nahen, nach heiligen Ordnungen. Das heißt, nach den ewig gültigen Ordnungen des Hauses Gottes. Man könnte sagen, wo die Herrlichkeit Gottes zur Entfaltung kommt, prägt es sich aus in Ordnungen. In den Gott gegebenen Ordnungen, dem Willen Gottes gemäß. Man kann auch wiederum sagen, so wie wir auf das eingehen, was Gott ordnet, geben wir Raum dem Geist der Herrlichkeit Gottes, dass er sich kundtue und offenbare. So wird das deutlich bei dem Tempel der Endzeit, wieder ein steinerner, der in Jerusalem erbaut werden wird, wie nahe mag der Tag sein, und der vorausgeschaut ist, und all das Geschehen im Tempel der Endzeit von Hesekiel vor langer, langer Zeit. Hesekiel 43. Kapitel von Hesekiel 40 an, da geht es um diesen neuen Tempel der Endzeit und des kommenden Äons, des tausendjährigen Reiches. Der wieder erbaute Tempel. Und da heißt es dann im 43. Kapitel, Vers 2, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten und brauste wie ein großes Wasser. Und es ward sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes kam. Oder Vers 4, die Herrlichkeit des Herrn kam hinein in das Tempelhaus. Kam, Propheten reden immer von der Zukunft in der Form der Vergangenheit. Sie haben es schon geschaut, was noch vor uns liegt. Die Herrlichkeit des Herrn kam hinein in das Tempelhaus. Oder dann Vers 5. Da hob mich der Geist auf, brachte mich in den inneren Vorhof und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Vers 7. Er sprach zu mir, du Menschenkind, das ist der Ort meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen. Das ist also das Erste, der Tempel erfüllt vom Geist der Herrlichkeit. Zugleich aber die ganz dringende Mahnung, nun zu leben nach den Ordnungen des Hauses Gottes, also dem Willen Gottes gemäß. Vers 10. Du Menschenkind, beschreibe dem Haus Israel den Tempel, sein Aussehen, seinen Plan. Und jetzt im Blick auf vergangene Zeiten im Volke Israel, damit sie sich schämen ihrer Missetaten. Und wenn sie sich all dessen schämen, was sie getan haben, zeige ihnen Plan und Gestalt des Tempels und seine Ausgänge und seine Eingänge und seinen ganzen Plan und alle seine Ordnungen und alle seine Gesetze. Sehr ausführlich, sehr gründlich und ganz dick unterstrichen. Achte darauf, was Gott will und wie Gott es meint. Schreibe sie vor ihren Augen auf. Nicht bloß sagen, schreib's. Damit sie es lesen und dass ich ihnen tief einpräge, Gottes Dienst und Umgang mit dem lebendigen Gott immer nur dem Willen Gottes gemäß. Damit sie auf seinen ganzen Plan und alle seine Ordnungen Acht haben und danach tun. Und nochmal Vers Kapitel 44, 4 bis 6. Da heißt es, danach führte er mich zum Tor im Norden vor das Haus des Herrn und ich sah und siehe, das Haus war erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn und ich fiel auf mein Angesicht. Tempel Gottes erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, so dass der Prophet auf das Angesicht fällt. Und der Herr sprach zu mir, du Menschenkind, gib Acht. Und sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren. Streng also alle deine Sinne an. Alles, was ich dir sagen will, von allen Ordnungen und Gesetzen im Hause des Herrn. Und gib Acht, wie man es halten soll, mit dem Zutritt zum Heiligtum an allen Eingängen. Was das ist Gottesdienst, was das ist Gemeinschaft mit Gott, was das ist Umgang mit dem lebendigen Gott, was das ist Offenbarwerden des Geistes der Herrlichkeit. Und sage dem Hause des Widerspruchs, dem Hause Israels, wie lang haben sie sich dem widersetzt, was Ordnung Gottes ist. So spricht Gott, der Herr. Lasst genug sein, ihr vom Hause Israel, mit allen euren Gräueltaten. Das ist der Tempel der Endzeit. Genauso die Gemeinde Jesu. Das ist der Tempel aus lebendigen Bausteinen. Der Reichtum dieses Tempels, der Gemeinde Jesu, ist er selber der Herr. Der Reichtum der Gemeinde ist Gott in seinem heiligen Tempel. Der Herr der Herrlichkeit wohnend in diesem Tempel. Das ist der Reichtum der Gemeinde. Einen anderen Reichtum gibt es nicht. Epheser 3, 17. Christus wohnend durch den Glauben in euren Herzen. Oder eben dann 1. Korinther 3, 16 und andere Stellen. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das ist der Reichtum, Gottes Geist in der Gemeinde, in jedem Einzelnen. Und durch den Geist Gottes, er selber der Herr der Herrlichkeit, präsent, Es geht im Geist Gottes um nichts anderes, als das Leben Jesu Christi zu offenbaren, mitzuteilen, dass es Gestalt werde. Um nichts anderes. Wir können das vergessen und unser eigenes Leben leben, ganz im Fleisch. Wisset ihr nicht, sonst wäre die Frage gar nicht nötig. Habt ihr wohl ganz vergessen, dass ihr nur dazu da seid, dieses Christusleben zu empfangen, immer neu zu empfangen, dass es Leben wird und Gestalt gewinnt. Dem Willen Gottes gemäß. So kann man auch sagen, der Geist Gottes hat immer nur dies eine Verlangen, im Leben der Gemeinde auszuprägen die gottgegebenen, gewollten Ordnungen. Galater 5, 25, das ist im tiefsten nichts anderes. Da sagt der Apostel, wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Dann lasst das so sein, dass der Geist Gottes dieses Leben formt und prägt und bestimmt und gestaltet. Nicht bloß, dass er da ist, sondern dass er als der Herr da ist, der den ganzen Wandel bestimmt und ordnet und prägt. So wir im Geist leben, lasst uns im Geist wandeln. Und nur so wird Herrlichkeit offenbar. So wir nicht im Geist wandeln, sondern im Fleisch wandeln, wird nie und nimmer die Herrlichkeit des Herrn, der in seinem Tempel wohnt, offenbar. Also die Stellen wie 2. Korinther 6 von Vers 16 an. Da heißt es, was hat denn der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Hier geht es um ein Entweder-Oder. Gott oder Götze? Die Frage steht immer wieder vor mir in meinem Leben. Gott oder Götze? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Das Große, das Ungeheuerliche. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen. Und wandeln, also nicht bloß wohnen, sondern wandeln. Und will ihr Gott sein. Ihr Gott sein. Das ist noch mehr gesagt, als ihr Herr sein. Was können wir Größeres sagen als Gott? Ich will ihr Gott sein. Und damit ist alles, was außer ihm noch Einfluss haben könnte, hinweggetan. Kein Götze. Ich will ihr Gott sein. Und sie sollen, nun wieder diese ganze Lieblichkeit, mein Volk sein. Und nun die Folgerungen. Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne sein und ihr sollt meine Töchter sein. Söhne sein, Töchter sein. Aber gehe ein auf das, was der Geist meint und was der Geist will. Und anders nicht. Denn so spricht der allmächtige Herr. Dass er hier der Allmächtige genannt wird, das ist zugleich noch das ganze große Angebot. Es ist nicht dein Werk. Vertraue mir, der ich es vollbringe, dem alle Macht gegeben ist. Und dann kommt Vers 7, der erste Vers, weil wir solche Verheißungen haben. Was sind das für Verheißungen? Tempel sein. Gott wohnt in uns. Der Geist der Herrlichkeit. Und wir Söhne und wir Töchter. Weil wir solche Verheißungen haben, meine Lieben, lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligkeit vollenden. Und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Die ganz große und unbeschreibliche Gabe, Tempel sein, Gott ist gegenwärtig. Und daraus ergibt sich die ungeheuerliche Aufgabe, wandle dem Willen Gottes gemäß. Der Tempel will erbaut sein nach den Ordnungen Gottes. Nichts anderes, Epheser 5, erlaubt mir, dass ich ein Stückchen gründlich einleite, 3 bis 9. Dann nur mal ganz anders gesagt, und es geht immer um dieselbe Sache. Lest mal den ganzen Abschnitt. Epheser 5, 3 bis 9. Steht Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht, Lasst nicht von euch gesagt werden, wie es den Heiligen ziemt. Auch nicht schandbare Worte und närrische Dinge oder Scherze, albernes Gerede, welche euch nicht anstehen, sondern vielmehr Danksagung, entweder oder, entweder Danksagung oder albernes Geschwätz. Und wo albernes Geschwätz ist, ist die Danksagung entkräftet. Aber dazu sind wir bestellt, Danksagung. Klingt ja immer wieder auf, alle Zeit für alles. Denn das sollt ihr wissen. Denn das sollt ihr wissen. Dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das heißt Götzendiener, Erbe hat an dem Reich Christi, an der Königsherrschaft des Christus, könnte man noch deutlicher sagen, und Gottes. Keiner hat Teil daran, der nicht wandelt dem Geist gemäß, das heißt dem Willen Gottes gemäß, und das heißt den Ordnungen Gottes gemäß, das heißt Jesus Christus gemäß. Lasst euch von niemand verführen. Lasst euch von niemand verführen mit nichtigen, mit vergeblichen Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Was nicht dem Willen Gottes gemäß ist und den Ordnungen Gottes entspricht, hat keine Verheißung. Zorn, er redet hier zur Gemeinde Jesu, er redet zu Kindern Gottes, aber eben Kinder des Ungehorsams und darum Zorn. Und darum seid nicht ihre Mitgenossen. Und nun ganz schön, ihr waret vormals einstmals Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes ist lauter Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüfet, was da sei wohlgefällig vor dem Herrn. Da steht da, ihr seid Kinder des Lichtes. Ihr seid Licht in dem Herrn. Wodurch Licht? Weil er das Licht, der Herr der Herrlichkeit, in seiner Gemeinde wohnt, in uns wohnt. Vergiss nicht, er in dir. Und darum bist du Licht in dem Herrn. Aber darum auch wandle dem Herrn gemäß. Wandelt wie die Kinder des Lichtes. Wandelt den heiligen Ordnungen Gottes gemäß. Und wenn das nicht geschieht, dann verdeckst du durch dein menschlich-fleischliches Wesen, durch deine menschlich-fleischliche Art, das Licht, dass es nicht sichtbar wird, und die Herrlichkeit, dass sie nicht zur Auswirkung kommt. Und wenn wir bedenken, welch ein Geschenk Licht sein, er, der das Licht ist in uns, dann verstehen wir auch das Wort vom Zorn. Lasst euch nicht verführen. Da wird deutlich, wie sehr nun alles nur darum geht, nach allem, was uns zuteil geworden ist, in der Wiedergeburt Kinder des Lichtes. Er lässt sich herab, in solchen Leuten zu wohnen. Wie alles nur noch darum geht, ihn in uns leben zu lassen. Ihn durch uns handeln zu lassen. Ihn in uns wandeln zu lassen. Da Das heißt, den heiligen Ordnungen Gottes gemäß. In Christus werden Ordnungen Gottes erfüllt und durch ihn werden sie erfüllt. In unserem Leben, im Leben der Gemeinde. Es wird immer nur um Erfüllung gehen. Er ist gekommen zu erfüllen. Und er wird immer nur als der in uns Lebende erfüllen. So wir ihn leben lassen, erfüllen sich die Ordnungen. Und nun verstehen wir den Paulus und nun kommen wir ran an das, was uns in diesen Tagen noch bewegen soll. Aber das war ja nicht anders möglich, als hier ein Stück auszuholen und das in den großen Zusammenhang hineinzustellen. 1. Timotheus 3. Vers 14 und 15. Der Apostel schreibt an seinen Mitarbeiter, den jugendlichen Mitarbeiter. Solches schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn es sich aber verzögert, dass du wissest, wie man wandeln soll in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Wie sehr das etwa aufklingen lässt, dass wir bei Hesekiel lasen. Studiere die Ordnungen und wie Gott es meint. Und der Paulus sagt, das ist ganz wichtig, dass du das tust, als einer, der der Gemeinde vorsteht und dient. Ich hoffe, ich kann bald kommen, um dir mehr und ausführlicher darüber zu sagen, ein ganz wichtiges Thema. Haben wir schon mal Hesekiel gemerkt, dass es wichtig ist. Sollte es sich verzögern, darum schreibe ich dir es lieber. Die Sache verträgt keinen Aufschub. Es ist so viel daran gelegen, wie man wandeln soll im Hause Gottes. Die Sache ist nicht damit abgetan, dass ich es rühmen kann, der Geist Gottes in mir, Christus im Herzen. Das neue Leben und ich habe es empfangen. So, nun kommt sofort die Frage nach dem Wandel. Und wie oft ist das Wort Wandel uns heute bereits begegnet? Wie man wandeln soll im Hause Gottes, in dieser Gemeinde des lebendigen Gottes. Und die Timotheusbriefe sind nun ganz erfüllt von den Ordnungen, die in der Gemeinde gültig sind und die der Geist Gottes aufrichten will. Leben Jesu, das sich nie anders entfalten wird und kann, als den Willen und den heiligen Ordnungen Gottes gemäß. Zu diesen Ordnungen, wie Gott es geordnet hat. Und wir können keinen Ersatz dafür bieten, nichts Beliebiges an die Stelle der Ordnungen Gottes setzen. Zu diesen Ordnungen gehören die Dienste alle. In der Lutherbibel immer mit Amt übersetzt. Aber das Wort, was im Griechischen steht, Dienst macht die Sache ja deutlicher. All die Dienste, also angefangen beim Apostel über den Propheten, den Evangelisten, den Hirten, den Lehrer, die Ältesten, die Diakone, das sind die Diener, das ist Dienerschaft, die Bischöfe. Das sind heilige Ordnungen Gottes. Und nun so, dass jeder sein Teil empfängt an Herrlichkeit Gottes. Jeder hat sein Teil, der Apostel anders als der Prophet anders als der Evangelist,
der Evangelist anders als der Hirt, der Lehrer, der Diakon, der Bischof oder wen wir jetzt hier nennen wollen. Jeder hat einen Teil dieser Herrlichkeit Gottes, wie sie in Christus Jesus gegeben ist. Und jetzt hat jeder sein Teil zu leben. Und wenn Jesus sich im Evangelisten entfalten will, kommt was anderes raus, als wenn Jesus sich im Hirten entfalten will. Und darum ist es so wichtig, dass jeder weiß, was ist mir gegeben, in welcher Richtung will Jesus mit mir gehen, welches Stück deiner Herrlichkeit will er in meinem Leben entfalten. In dem, was ich lebe und wie ich wandle und wie ich handle, wie sieht das aus, dieses Stücklein mir gegeben. Und zu den Ordnungen, die im Hause Gottes in der Gemeinde von Gott geordneten Gesetze gehören auch die Stände. Nicht nur die Dienste, auch die Stände. Das heißt also der Ehestand. Etwas, was Gott geordnet hat. Und eine Ordnung, die sich ausprägen will. Und im Geiste wandeln, das heißt, dass da eine ganz bestimmte Ordnung sich ausprägt. Ein Stücklein Herrlichkeit Jesu Christi. Die Ehe, ich nur andeute, der Mann, nach der Ordnung Gottes gesetzt, Hauptschaft zu leben unter dem Haupt Christus. Wenn der Mann wandelt im Geist, wird er Hauptschaft üben. Das ist das Stücklein Leben Jesu. Haupt sein, Herr sein. Und die Frau, so ist es Ordnung Gottes, wird Untertanschaft leben, untertan in allen Dingen, Epheser 5. Und wenn die Frau im Geist wandelt, wird dieses Stücklein Jesus leben sichtbar werden und Gestalt gewinnen. Das ist das ihr Gegebene nach den Ordnungen Gottes. Das ist das ihr Gemäße nach den heiligen, ewig gültigen Ordnungen Gottes. Dann wird sichtbar werden das Stück Jesus leben, der Jesus, der untertan ist. In ihm ist das alles eine große Einheit, der Herr ist und der Haupt ist und Hauptschaft lebt. Und der zugleich untertan ist, und zwar 30 Jahre lang nichts als untertan. Und der eine empfängt dies Stücklein seines Lebens und seiner Herrlichkeit und der andere empfängt ein anderes Stücklein seines Lebens und seiner Herrlichkeit. Und wo der Geist wirkt und wo wir im Geist wandeln, wird jeder seines Leben und wird das zur Ausprägung kommen. Was verbindet, ist der eine Jesus. Das ist zugleich die vollkommenste Einheit. Jeder lebt ein anderes Stück und doch verbunden in dem einen Jesus ist alles das Leben Jesu. Aber jeder hat sein Stück. Und zu den Ständen gehört auch der Witwenstand. Da hat Gott ganz klare Vorstellungen. Und das ist auch ein Stück der Ordnung Gottes. Witwenstand und Ledigenstand. Und wir wollen uns heute dem Witwenstand zuwenden. Und da schlagen wir nun gleich auf, 1. Timotheus 5. Dass uns noch immer wieder bewusst wird, wie klar geordnet und gegliedert das Leben des Leibes Christi ist, des Tempels. Das ist kein Eintopf, wo man alles durcheinander rühren kann. 1. Timotheus 5, das Kapitel von den Witwen, Vers 3 fängt es an, bloß mal so ein bisschen schielen, Vers 1 und 2, da geht es um die alten Männer in der Gemeinde und um die jungen Männer und jungen Männer. Und da geht es um die alten Frauen und die jungen Schwestern. Auch das Leben, Zusammenleben von Jung und Alten der Gemeinde ist klar von Gott geordnet. Und das lässt sich nicht auf den Kopf stellen. Und dem jungen Mann gilt etwas anders als dem alten Mann, der jungen Schwester als der alten Schwester. Im Umgang miteinander. Hier wird uns aufgezeigt, wie will Jesus wandeln im Alten und wie will Jesus wandeln im Jungen. Haben wir es begriffen, dass das nicht ohne weiteres auswechselbar ist. Das sind heilige, ewig gültige Ordnungen. Sie auswechseln heißt, dass der Geist der Herrlichkeit getrübt wird. Dass das Licht nicht zum Leuchten kommt. Dass es duster ist und vernebelt ist in der Gemeinde Jesu. Uns ist ja genug vernebelt. Aber nun die Bitte. Vers 3 bis 16. Wir lesen den Abschnitt. Der Witwenstand. Ehre die Witwen, welche rechte Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Hause gottesfürchtig zu leben und sich den Eltern dankbar zu erzeigen. Denn das ist angenehm vor Gott. Beachtet mal, das ist eine positive Aussage, das ist angenehm. Es könnte auch anders laufen und da müsste man dann sagen, das ist Gott keineswegs angenehm. Da hat er keinen Wohlgefallen dran. Da muss er sich wegwenden. Das kann er nicht bestätigen. Da kann er nicht Ja dazu sagen. Da muss er Nein sagen, bis hin zum Zorn, der entbrennt. Das ist angenehm für Gott. Das ist aber recht eigentlich eine Witwe, die einsam ist, ihre Hoffnung auf Gott stellt und bleibt am Gebet und Flehen Tag und Nacht. Positiv. Es gibt andere Witwen. Vers 6. Welche aber ihren Lüsten lebt, die ist lebendig tot. Und er schreibt immer an Glieder der Gemeinde. Solches Gebiete, auf das sie untadelig sein. Die richtige Richtung einschlagen. Wenn aber jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger als ein Heide, als ein Apistos, ein Ungläubiger. Vers 9. Lass keine Witwe ausgewählt werden unter 60 Jahren, und die da gewesen sei eines Mannes Weib, und die ein Zeugnis hat guter Werke, wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie gastfrei gewesen ist, wenn sie der Heiligen Füße gewaschen hat, wenn sie denen in Trübsal Handreichung getan hat, wenn sie allen guten Werken nachgekommen ist. Vers 11. Junge Witwen aber weise ab. Denn wenn sie ihrer Begier nachgeben, Christus zuwider. Aha, guck mal, das gibt's. Christus ist in uns und wir machen dauernd Christus zuwider. Das kann in der Ehe sein, im Witwenstand, im Ledigenstand sein. Das kann bei den Jungen sein und bei den Alten sein. Es gibt ein Leben der Gotteskindschaft, denn wer den Geist empfing, ist Kind Gottes. Dass dennoch Christus zuwider ist. Und darum geht's. Aufzuzeigen, die Ordnung. Was meint er? Was will er? Wo hinaus geht's denn? Wenn sie ihrer Begier nachgeben, Christus zuwider, so wollen sie freien und haben dann das Urteil auf sich, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Daneben lernen sie Müßiggang, wenn sie durch die Häuser laufen. Nicht allein aber sind sie faul und auch geschwätzig, vorwitzig und reden, was nicht sein soll. So will ich nun, dass die jungen Witwen freien, Kinder gebären, haushalten, dem Widersacher keine Ursache geben zu lästern. Denn es haben sich schon etliche abgewandt dem Satan nach. Wenn aber einer gläubigen Frau Witwen anbefohlen sind, so versorge sie dieselben und lasse die Gemeinde nicht beschwert werden, auf dass die, so rechte Witwen sind, mögen genug haben. Kapitel der Witwen. Jetzt wollen wir mal versuchen, die verschiedenen Aussagen über das Witwenleben und den Witwenstand uns deutlich zu machen. Zunächst, wir wollen uns besinnen, die Witwen spielen von Anfang an in der Gemeinde Jesu eine ganz wichtige Rolle. Zum ersten Mal begegnen uns das in der Apostelgeschichte, im 6. Kapitel. Da ging es um die Versorgung der Witwen, die ja damals nun entschieden schlechter dran waren als heute. Und in Jerusalem sehr viele Witwen, auch aus der Diaspora kommen, die ihren Lebensabend, der Mann gestorben, nun so nahe wie möglich an der Stadt Jerusalem verbringen wollten. Und die dann zum Glauben gekommen sind und nun Glieder der Gemeinde sind und versorgt sein müssen. Dazu wird eigens ein Amt geschaffen, nach dem Willen Gottes, das Diakonenamt. Der Auftrag der Diakone, darüber zu wachen, dafür zu sorgen, dass jede Witwe recht bedacht ist. So wichtig sind die Witwen, dass man da extra ein Amt schafft, das war jedenfalls das Auslösende, sie zu versorgen. Sie sollen nicht Mangel haben, sie sollen keine Not leiden. Es soll ihnen auch Gerechtigkeit widerfahren. Oder, um das nur nochmal aufklingen zu lassen, noch eine andere Stelle, die sehr schön ist. Und wieder sind es die Witwen. Apostelgeschichte 9, 39. Das ist die Geschichte von der Auferweckung der Tabea. Tabea ist gestorben. Petrus wird gerufen. Petrus kommt. Vers 39. Als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach und es traten zu ihm alle Witwen. Wieder die Gemeindewitwen, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, welche die Tabea gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Also, offenbar handelt es sich bei der Tabea auch um einen Stand, offenbar ledigen Stand. Und die nun wieder ihre Aufgabe darin sah, den Witwen zu helfen, für sie ihre Kleider zu versorgen, zu nähen. Und die Witwen wiederum, das werden wir gleich sehen, die eine ganz große Berufung haben, ihren Lebensabend ganz im Dienste des Herrn zu leben. Ganz Gebet, alle Zeit dem Herrn geopfert und hingegeben. Und nun wieder die Ledige, die da kommt und sagt, ich nähe für euch. Und die stirbt. Und die Witwen weinen und sagen, was hat die für uns gesorgt, wer soll jetzt das tun? Wir müssen uns doch wieder diesen Dingen zuwenden und unser Dienst ist doch ein ganz anderer. Da sieht doch mal die schönen Kleider, wie sie das so hingekriegt hat. Und was geschieht? Petrus bekommt Vollmacht, die Tote aufzuerwecken, damit die Witwen wieder Kleider kriegen, möchte man sagen. Neulich sagt dem Bruder, ich habe das gar nicht fassen können, ist das wirklich das Motiv? Ja, das ist das Motiv der ersten Totenauferweckung, die uns in der Apostelgeschichte berichtet wird, dass die Witwen weiter versorgt sind. Da leuchtet es mal auf, Witwenstand, wie wichtig. Wie wichtig dem Herrn. Hier leuchtet es schon auf. Wie wichtig ist das dem Herrn? Wie achtet er auf die Witwen? Und nun Paulus, der sich diesem Witwenthema zuwendet unter dem Blickpunkt der göttlichen Ordnungen. Die Ordnungen des Hauses Gottes. Wir haben es gelesen bei Timotheus. Und nun mal dieser Abschnitt. Zunächst mal das bisschen zu sondieren, was da alles drinnen steht, 1. Timotheus 5. Da wird also ein Unterschied gemacht, alte Witwen und junge Witwen. Vers 9 haben wir gelesen, Witwen ab 60. Von denen ist noch Besonderes zu sagen, wir werden es dann tun. Stellt denen gegenüber aber die jungen Witwen, die also noch nicht 60 sind. Die Alten, das können solche sein, die nun schon sehr lange in Witwenstand gelebt haben. Oder auch, die lange in der Ehe gelebt haben und der Mann ist nun kaum erst gestorben. Und die Jungen auf alle Fälle solche, die nur kurze Zeit verheiratet waren und nun auch erst kurze Zeit in Witwenstand leben. Das Zweite. Paulus unterscheidet sehr wohl und schreibt dem Timotheus, dass er das alles auch beachten muss, sehr darauf Acht haben muss. Es geht ja um die göttlichen Ordnungen, dass die Gestalt gewinnen und dass nichts verzerrt wird. In der Gemeinde Jesu muss alles klar sein. Was wäre das für eine Gemeinde, wo alles verschwommen ist, alles vernebelt ist? Paulus sagt, achte drauf, das sind Witwen, denn ist ihr Witwenstand zu einem großen Segen geworden. Und das sind Witwen, denn ist ihr Witwenstand zum Unsegen geworden. Also gucken wir uns erstmal die Witwen an, denn der Witwenstand zu einem großen Segen geworden ist. Vers 5. Da steht es, das ist eine rechte Witwe, die einsam ist und ihre Hoffnung auf Gott stellt und bleibt am Gebet und Flehen Tag und Nacht. Gesegneter Witwenstand. Ein Gott hingegebenes Leben. Gott verfügbar. Leben ganz in der Hand des Herrn. Leben im höchsten Dienst. Der Herr hat gesagt, ich bedarf dein. Sie setzt ihre Hoffnung auf Gott, das heißt also eine, die sich nicht an die Menschen hängt. Das Eheband ist gelöst, das hat nur Bedeutung für diese Erdenzeit. Im Himmel werden keine Ehen mehr geschlossen, dann gibt es keine Ehen. Sie ist also frei. Das heißt auch frei, sich nun ganz dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Das tut sie. Setzt ihre Hoffnung auf Gott, hängt sich nicht nun an die Menschen. Das heißt, auch sie erwartet alles von Gott. Sie hat als Witwe gelernt, sich ganz auf Gott zu stützen und alles von Gott zu erwarten. Und sie hat auch als Witwe gelernt, nun alles aus Gottes Hand zu nehmen. Sie setzt ihre Hoffnung auf Gott. Menschen, die nun Zeit für diesen Dienst haben, aber auch diese Zeit ihm zur Verfügung stellen, das sind die, denen der Witwenstand zum Segen geworden ist. Es gibt aber auch andere, da haben wir gesagt, denn ist zum Unsegen geworden, Vers 6 und 7, eine Witwe, die ihren Lüsten lebt, ist lebendig tot. Gebiete das, dass sie untadelig sei. Ich könnte sagen, das ist das Bild einer lustigen Witwe, die Freiheit mit Zügellosigkeit verwechselt. Eine Verwechslung, die sehr oft geschieht. Ach, nochmal frei. Ich kann jetzt tun, was ich will. Und versucht nun, den Rest ihres Lebens recht schön auszukosten und zu genießen. Sie lebt in Üppigkeit, heißt es, oder in Genusssucht, oder in Schwelgerei, wie wir es auch übersetzen. Der Witwenstand hat sie in eine Not hineinversetzt. Das ist immer so. Aber die Not hat sie nicht näher zu Gott gebracht. Wenn Not, die in unser Leben geordnet ist, uns nicht näher zu Gott bringt, dann kommen wir weiter von Gott weg. Dann verblasst uns Gott, am Ende verlieren wir ihn. Von diesen Witwen heißt es, sie sind lebendig tot. Ein drittes, wieder eine Unterscheidung, die wichtig ist, die der Paulus dem Timotheus wichtig macht. Es gibt Witwen, die noch Verwandte haben, und es gibt Witwen, die keine Verwandten mehr haben, die also alleinstehend sind. Bitte beachtet mal all die Dinge. Das ist wichtig, wenn man ein klares Bild kriegen soll von dem, was Gott meint, im Stande der Witwen, die er erwählt hat. Solche, die noch Verwandte haben, Vers 4,
gibt den Fall, wo es heißt, eine Witwe, die Kinder oder Enkel hat. Klar. Das ist die eine Möglichkeit. Die Witwe ist Mutter und sie vielleicht auch schon Großmutter. Und dann der andere Fall, alleinstehend. Vers 5. Das ist recht eigentlich eine Witwe, die einsam ist. Das griechische Wort mono, alleinstehend, monopol. Da kommt das Wort in unserer Sprache vor, oder Monolog. Nicht ein Dialog, sondern Monolog. Witwen, die nun ganz allein stehen. Da sagt er, um die geht's eigentlich. Um die geht's eigentlich. Warum es um die eigentlich geht, nicht, dass die anderen keine richtigen Witwen wären und nicht dem Herrn hingegeben sein könnten. Nein, Gemeindewitwen, das können immer nur solche sein, die alleinstehend sind, und es wird dann im Zusammenhang deutlich. Um die geht's eigentlich. Und nun kommen wir zum vierten Punkt. An der Stelle bricht auf die Frage nach der Versorgung der Witwen. Wer versorgt denn nun die Witwe? Die muss doch versorgt sein. Wir wollen die Frage nicht so schnell abtun, uns berufen auf die Rente, die immerhin ein Minimum darstellt, dessen, was zum Leben nötig ist. Unsere Witwen sind versorgt in dieser Hinsicht, nicht unversorgt. Und auch darüber dürfen wir Gott Dank sagen. Aber damit ist die Sache für uns nicht abgetan. Aber was wird mit der Witwe, wenn sie dann, ja, sie ist doch nun nicht mehr die Jüngste, wenn nun die Gebrechen des Alters kommen, sie sich nicht mehr selber helfen kann oder krank wird und da niederliegt? Und wer versorgt sie dann? Was nützt dann eine Rente, und wenn es 2000 Mark im Monat wären? Wonach dankbar sein für die Möglichkeit des Altersheimes. Und wir wissen zugleich, wie lange man Schlange stehen muss, bis man drankommt. Der Gemeinde sind die Witwen aufs Herz gelegt. Das geht euch was an. Die Frage nach der Versorgung. Wovon soll sie leben? Zunächst mal steht da ein seltsames Wort, Vers 3. Ehre die Witwen, welche rechte Witwen sind. Und das Wort ist sicher umfassend gemeint, so wie man sie nur ehren kann. Witwen sind zu ehren. Im Zusammenhang wird deutlich, dass dieses Ehren aber auch einen ganz massiv leiblichen Ausdruck gewinnen muss. Nämlich, indem du sie versorgst. Was würden alle Verneigungen vor der Witwe nützen, wenn wir sie dann eingehen lassen? Die Ehre, die wir ihr erweisen, muss Gestalt gewinnen. Versorge die Witwe. Versorgt die Witwen. Auf alle mögliche Weise. Ich möchte darauf hinweisen, das wird dem Timotheus und durch den Timotheus der Gemeinde gesagt. Ehrt eure Witwen. Es wird nicht der Witwe gesagt, dass sie sagt, fordere Ehre. Das wäre eine schlechte Witwe. Aber der Gemeinde ist zu sagen, ehre deine Witwen. Im Sinne des Versorgens. Psalm 68, Vers 6 wird ja Gott genannt, der Gott der Witwen und Waisen. Und es gibt eine Fülle von Zeugnissen und Worten im Alten Testament, die das unterstreichen. Oh, ein Gott der Witwen, so wie er auch ein Gott der Waisen ist. Und es klang auch gestern auf. Er ist wirklich voller Güte und in Güte jeder Witwe zugewandt. Eine wunderbare Sache, wo das weiß. Gott der Witwen.
Er hat sich schon immer um jede Witwe gekümmert. Keine Witwe ist bei Gott vergessen, sonst wäre er nicht der Gott der Witwe. Keine Witwe ist bei Gott vergessen. Wenn aber Gott keine Witwe vergisst, wie könnten wir dann die Witwen vergessen? Vergessen wir sie immer wieder, nicht eins mit Gott. Jetzt kommen wir schon in die Bahn, um die es geht. Das ist nicht dem Willen Gottes gemäß, wenn man die Witwen der Gemeinde vergisst und nicht ehrt. Wenn man sie unversorgt lässt und in ihrer Not stecken lässt. Das ist geradezu eine Stelle, wo etwas von der Güte Gottes und der erbarmenden Liebe durchbrechen muss. Wenn nicht, dann ist das nicht eine Offenbarung von Herrlichkeit. Also es geht um die Versorgung der Witwen. Und nun wieder unser Abschnitt. Müssen wir das mal richtig auseinanderlegen. Da zeichnen sich ab drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit A wäre also, die Verwandten sind noch am Leben. Kinder und Enkelkinder, wir haben es vorhin gelesen. Sie ist Witwe geworden, aber sie hat Kinder und vielleicht auch schon Enkelkinder. Dann aber ist die Versorgung der Witwe Sache dieser Kinder. Oder dieser Enkelkinder. Wir möchten gleich hinzufügen, vorausgesetzt, dass sie den Weg des Glaubens mitgehen und zur Gemeinde gehören. Sind sie Kinder Gottes, dann gibt es keine andere Lösung und Möglichkeit als Sorg für deine Mutter oder Großmutter. Gott legt sie dir aufs Herz. Vers 4. Wenn eine Witwe Kinder oder Enkel hat, sollen diese lernen, zuerst im eigenen Hause gottesfürchtig zu leben. Wer soll es lernen? Wer soll es lernen? Die Kinder und Enkel. Dass die Kinder nicht draußen rumstreuen und dort überall die Leute bekehren wollen und dabei die alte Mutter darben lassen. Zuerst im eigenen Haus. Dort musst du es lernen. Dort ist dein Übungsfeld zuallererst. Leb das zuerst an deiner alten Mutter. Leb das an deiner Großmutter. Zuerst müssen die lernen, im eigenen Hause Gottes für die und sich den Eltern dankbar zu erzeigen. Das ist angenehm für Gott. Ein anderer Weg sagt Gott nie Ja dazu. Da denkt man, oh, der junge Mann hat sich bekehrt und immer unterwegs für Jesus. Und das nächste vernachlässigt er. Wir könnten versucht sein zu sagen, ja, ein Musterbeispiel. Und Gott sagt, ist mir gar nicht angenehm. Ach so. Wenn dein Leben ihm gehört, dann die nächste Umgebung, da gehört die Mutter mit dazu, die alte Mutter. Das ist angenehm vor Gott. Zuerst im eigenen Hause. Dieses zuerst im eigenen Hause gottesfürchtig sein, das wird also nicht den Witwen gesagt. Ich bin wieder und wieder darauf gestoßen, dass das einfach falsch gelesen worden ist, als eine Witwe, die sagt, ich muss jetzt erstmal lernen an meinen Kindern und Enkelkindern. Sagt er, ja, du hast das doch längst gelebt. Das ist für dich jetzt abgetan. Nein, jetzt sind die dran, das an dir zu erweisen und zu leben. Das ist den Kindern gesagt, das ist den Enkelkindern gesagt. Es ist eben nicht mehr die Zeit, wo die Großmutter zu sorgen hat für die Kinder und für die Enkel. Sondern die für die Mutter und für die Großmutter. Wenn ich so an unsere Gemeinde denke, ganz organisch und von innen nach außen hat sich das so geordnet. Wir haben es gar nicht mal bewusst aufgenommen, aber wenn wir jetzt zurückschauen vom Wort her, nur sagen, es ist alles da. Also etwa hört man gestern von der Thomasis Lene, die Jahre, die sie nun bettlägerig zugebracht hat, wer hat für sie gesorgt? Natürlich, die Gerda. Die ist bei der Mutter geblieben. Bis hin zu dem, dass aus der Arbeit raus musste, weil das einfach notwendig war. Und hier nun wieder treten die Ledigen ein und sagen, tu es getrost, wir wollen mitsorgen, dass du das tun kannst. Merkt ihr, wie der eine Hand der anderen da reicht? Die ein Rädchen ins andere greift. Und nur so konnte die Thomasuslehne eben täglich und stündlich und bei Tag und Nacht versorgt werden, weil zugleich dann wieder die anderen wussten, hier ist unser Auftrag, wie die Tabitha den Witwen hilft, ich nähe für euch. Könnt ruhig unbesorgt sein, das ist ein Dienst an den Witwen unmittelbar getan. Hier ein Dienst, dass die Mutter versorgt werden kann. Oder wenn ich heute denke an unsere Fiedlermutter, die ja nun auch lange genug liegt. Und dann ist es eben klar gewesen, ihre beiden Töchter und die Schwester Käthe, die lebt eben seitdem da unten. Und dann stehen sie zur Verfügung bei Tag und Nacht. Genau das meint die Schrift. Und wir erleben, wie sie nun wieder als Töchter über diesen Dienst an der Mutter bei Tag und Nacht getan, täglich gesegnet sind. Und innerlich wachsen und reifen. Und sie würden verlieren, wenn sie einen anderen Weg gehen, weil das nicht der Weg ist, den er mitvollzieht. Hier kann etwas hervorbrechen an Schönheit Jesu, Herrlichkeit, wie sie nun den Ledigen gegeben ist. Das nur nebenbei, wir wollen morgen vom Ledigenstand sprechen. Aber weil sie das tun, was ihnen hier und jetzt aufgetragen ist zu Hause, das ist Ordnung Gottes und wir können diese Ordnung nicht beliebig ändern. Wenn wir sie ändern, geht es auf Kosten des Offenbarwerdens der Herrlichkeit Gottes. Das ist ein klarer Fall. Genauso wie es auf Kosten des Offenbarwerdens der Herrlichkeit Gottes geht, wenn ein Kind Gottes im Ehebruch lebt. Oder nicht sagen, dass die Herrlichkeit nachher leuchtet. Dann kann er in ihnen nur leiden. Er leidet aber auch, wenn wir nicht diese Linien Gottes beachten. Darum muss der Paulus dem Timotheus das so einschärfen. Beachte genau, unterscheide recht. Prüfe jeden Fall, wie liegt es hier. Und das steht fest. Zuerst die Kinder. Oder die Enkel. Das ist die Sorge. Dass es hier um gläubige Kinder geht, kann man vom 8. Vers her nochmal sehen auch. Wenn jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, nicht versorgt, das heißt also, und wenn die Mutter bei dir zu Hause lebt, dann ist es so besonders klar, dann kommt kein anderer in Frage als du. Wenn er das nicht tut, der hat seinen Glauben verleugnet, also gläubige Kinder. Die aber gerade darin den Glauben verleugnen, dass sie nicht das tun, was geordnet ist von Gott. Sie können also nicht sagen, der Geist Gottes hat mir eine große Freudigkeit und Vollmacht gegeben, durchs Land zu ziehen und die Ungläubigen zu Jesus zu führen, während das Nächste nicht getan wird. Wie viel Bluff gibt es da? Wie oft haben wir uns blöffen lassen? Uns gefreut über den Aktiven, die aktive Glaubensschwester und die dort nicht zu treffen war, wo sie eigentlich hingehörte. So geschieht Wachstum und Entfaltung. Also, und da sagt er dann, Vers 8, sie ist ärger als ein Ungläubiger. Eine Ungläubige. Die Ungläubigen, von denen kann man es nicht anders erwarten. Die Ungläubigen werden von Gott auch nach einem ganz anderen Maßstab gemessen. Wer das mal lesen will, liest Lukas 12, 47, 48. Braucht euch bloß mal aufzuschreiben. Die Ungläubigen, auch die, aber die werden nach einem anderen Maßstab von Gott gemessen. Da steht das Wort da, ich lese schnell mal vor, der Knecht, der seines Herrn Willen weiß, hat aber nichts bereitet noch nach seinem Willen getan, der wird viele Streiche leiden müssen. Und dann geht es weiter, der ihn aber nicht weiß, den Willen des Herrn nicht kennt, das sind die Ungläubigen. Aber er hat getan, was der Streiche wert ist, hat also auch hier in dem Fall vernachlässigt seine Eltern, der wird wenig Streiche erleiden. Denn welchen viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen und welchen viel anbefohlen ist, von dem wird man viel fordern. Also, wenn Kinder Gottes nicht dort auf dem Plane sind, wo sie von Gott hingestellt sind, und das ist zuerst zu Hause, und dort alles tun, was ihnen aufgetragen ist, dann ist das böse. Dann heißt es, viele Streiche wirst du allein. Das war der erste Fall. Die Verwandten leben noch. Dann der zweite Fall, B, sind keine Verwandten mehr da. Es sind keine Verwandten mehr da. Die Witwe ist allein. Wirklich allein. Was dann? Es ist Sache der Gemeindeglieder, sich um ihre Witwen zu kümmern. So ist es von Gott geordnet. Das heißt also, wenn eine Gemeinde das nicht bewusst aufnimmt und tut und lebt, wird nicht Herrlichkeit Gottes in ihr offenbar werden. Das ist dem zuwider, was er meint. Christus zuwider. Wir verhindern ihn, dass er seine Schönheit aufleuchten lässt in der Gemeinde. Die Liebe, die da so wunderbar tätig ist. Also, wenn keine Angehörigen, dann ist Sache der Gemeinde. Vers 16. Wenn aber, da steht, wenn einer gläubigen Frau, also eine Schwester in der Gemeinde, eine gläubige Frau, wenn einer solchen Frau Witwen anbefohlen sind, aha, das gibt's also in der Urgemeinde, so haben die gelebt, wenn eine Witwe war und stand allein, dann gab es Frauen in der Gemeinde, Glaubensschwestern, könnte man eine ganze Menge nennen, im Bräunsdorf, die da so am Sonntagabend zusammen sind im Kreis, die haben gewusst, ich nehme mich dieser Witwe besonders an, die haben sie angenommen. Sie sind ihr anbefohlen worden. Und manchmal nicht bloß eine, sondern mehrere. Was das heißt? Das heißt ganz sicher, die Witwen haben dort mit geholfen und gedient, aber sie sind eben auch mit versorgt worden. Wenn ein Gläubiger ohne eine gläubige Witwen hat, wir können unsere Witwen nicht laufen lassen. Und ich freue mich immer, wenn ich sehe, wie das alles wunderbar geordnet ist in der Gemeinde. Was das für ein Zeugnis ist, das ist das Zeugnis, wo es dann heißt, wie haben sie einander so lieb. Das ist das, was die Welt heute auch sieht. Dass nie eine, die nun allein steht und allein geht und in Not kommt, verlassen ist und allein ist, da hat sie immer Brüder und Schwestern im Sinn. Die sofort wissen, ist meine Aufgabe. Herrlich, dass es so ist. Und wenn es nicht so ist, eine Schande ist das. Das ist doch kein Offenbarwerden von Herrlichkeit. Da ist die Gemeinde auch Tempel oder Herr wohnt in ihr. Und ist so verdeckt durch unser liebloses und unbarmherziges Wesen. Und dass es an der Bereitschaft fehlt, zu helfen und zu dienen und uns ganz nur da hineinzugeben. Da greift nicht eine Hand in die andere, nicht ein Rädchen in das andere. Er will, dass das alles in unsere Verantwortung, in die Verantwortung der Liebe Christi gegeben ist. Jesus will dienen in den Brüdern, in den Schwestern, den Witwen. Der Gott der Witwen will Werkzeuge haben, durch die er es tut. Entziehen wir uns ihm, verherrlichen wir ihn auch nicht. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit. Wir machen eine Pause, nachdem wir die aufgezeigt haben. Diese dritte Möglichkeit. Es gibt Witwen in der Gemeinde, die werden versorgt aus der Gemeindekasse. Vers 16b klingt das auch nochmal mit auf. Der ganze Vers nochmal, wenn einer gläubigen Frau Witwen anbefohlen sind, versorge sie dieselben, die Witwe soll sie versorgen dann. Die Frau soll die Witwe versorgen. Die Frau, die Glaubensschwester, die sie aufnimmt, vielleicht sagt die Witwe, ich helfe euch mit und ich diene dir mit und tue, was ich tun kann. Und sie wiederum wird mitgetragen und unterstützt oder isst mit am Tisch. Versorge sie dieselben. Und lasse die Gemeinde nicht beschwert werden, dass nicht die Gemeinde diese Witwe in ihre Verantwortung nehmen muss und sagen, wir tragen die durch von der Gemeinde. Damit die rechte Witwe, jetzt kommen wir nochmal auf die rechten Witwen, damit die genug haben mögen, nur die hier unter der Firma rechte Witwen stehen, die kommen in Frage als Gemeindewitwe. Die dann in die Verantwortung der Gesamtgemeinde gestellt sind. Also Witwen, die von Glaubensgeschwistern versorgt werden, aber versorgt auf jeden Fall. Oder aber es tritt der Fall ein, dass eine richtige Gemeindewitwe wird, in heiligen Dienst gerufen und wo die Gemeinde sagt, du tust uns einen so großen und herrlichen Dienst und wir wollen dir dienen. Du sollst unbesorgt sein. Wir übernehmen die ganze Verantwortung für dich, die eine rechte Witwen ist. Was das nun für Witwen sind, denen müssen wir uns noch mal ein klein wenig zuwenden. Wollen wir dann sagen, aber jetzt machen wir eine Pause. Es ist halb elf. Ja. Komm, 11:15 wieder zusammen.
Zu sagen, wo Gemeinde sich versammelt, wo Gemeinde lebt, ein Stück dieses Tempels Gottes gebaut wird, sind, wenn wir den Ordnungen Gottes gemäß, dem Willen des Herrn gemäß leben, die sozialen Probleme gelöst im Raum der Gemeinde. Dabei bleibt die Tatsache, dass so viele nicht im Raum einer lebendigen Gemeinde leben. Und da sind wir dankbar für alle anderen Hilfen. Hier sind wir dankbar für unsere Altersheime. Zumal, wenn sie mit solchem Geist dann beieinander sein können und für sie, dass sie so umbetet sind, etwa in Grimma oder in anderen. Aber es geht hier darum, einen Blick zu gewinnen für das, was Gemeinde umschließt. An Möglichkeit. Wo Gemeinde ist, lösen sich die sozialen Probleme. Etwa darum zum Ausdruck kommt eine unserer nun schon älteren Witwen, die den Weg des Glaubens mitgeht und wirklich ganz allein steht, gar niemanden hat im Ort. Und die eines Tages so nebenhin äußerte, mir bleibt ja nichts übrig, ich muss mich ja im Altersheim anmelden, um rechtzeitig unterzukommen, wenn irgendwas mal mit mir ist, worauf die andere, eine Glaubensschwester, sofort ihr antwortet, das kommt gar nicht in Frage. Dann sorge ich für dich. Nun kommen wir aber auch von daher gleich zu dem anderen. Und kann sein, die ist, die für sie sorgen wollte, ist morgen hilfsbedürftig und kann es nicht tun. Und darum, nun, ich nenne das mal so, und darum Gemeindewitwen, wo dann die Gemeinde als Gemeinde sich verantwortlich macht, die nehmen wir auf zu den Gemeindewitwen. Das heißt, und wenn die Hilfe brauchen, dann ist die Gemeinde verantwortlich. Und wenn es die eine nicht kann, dann sind es andere. So ist es gemeint. Also dass wirklich hier die ganz schlichten alltäglichen Probleme gelöst werden. Von der Liebe Christi her. Und wenn nicht, dann ist das genauso ein Hindernis für die Gemeinde. Ein Hindernis, der ihr zugedachten Segnungen wie aller anderer Ungehorsam zum Hindernis wird. Gemeindewitwen, da steht ja das Wort geschrieben, des Neuen, lass keine Witwe ausgewählt, hier ist das gemeint, ausgewählt werden unter 60 Jahren. Es steht im Urtext das Wort Katalego, das ist dasselbe Wort wie bei uns der Katalog. Da gibt es also einen Witwenkatalog in der Gemeinde und wenn eine zu den Gemeindewitwen hinzukommt, wird sie in diesen Katalog geführt. Das ist gleichsam wie ein sich verantwortlich machen für diese Witwe. Die Gemeinde macht sich für sie verantwortlich. Leb du ganz deinen Dienst, zu dem du vom Herrn berufen bist. Sei unbesorgt, wenn du Hilfe brauchst. Wir sorgen für dich und kommen für dich auf. Das ist eine wunderbare Sache. Der Witwenkatalog, so ist es zu verstehen. Und das ist einmal ein feierlicher Akt, wenn eine in diesen Witwenkatalog eingetragen wird. Und es ist wiederum etwas so ganz Einfaches und Einfältiges. Mehr braucht es nicht. Und du kannst unbesorgt sein, die Gemeinde wird immer für dich einstehen und für dich aufkommen. Man möchte sagen, das Allerselbstverständlichste. Dort wird die Liebe Jesu sichtbar in der Gemeinde. Und nur so kann die wieder ganz hingegeben ihren Dienst tun. Aber damit werden nun auch klare Richtlinien aufgezeigt, wer kommt dafür in Frage, nun wirklich als Gemeindewitwe aufgenommen zu werden.
Und da ist als erstes wieder nicht die jungen Witwen. Nicht die jungen Witwen.
Wenn wir da mal 11 bis 15 nochmal überfliegen, vielleicht müssen wir uns nicht so lange hier aufhalten. Junge Witwen, weise ab. Versteht ihr jetzt, was das weise ab heißt? Das heißt nicht, sei zu diesen Menschen abweisend, sondern wenn die kommen mit dem Anliegen, sie möchten in diesen Witwenkatalog aufgenommen werden, dann weise sie ab. Junge Witwen. Denn wenn sie ihre Begier nachgeben, Christus zuwider, so wollen sie freien und haben dann das Urteil auf sich, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Daneben lernen sie Müßiggang, wenn sie durch die Häuser laufen, nicht allein, aber sind sie faul, sondern geschwätzig, vorwitzig, reden, was nicht sein soll. Man hat mit jungen Witwen schlechte Erfahrungen gemacht, trübe Erfahrungen. Erstens haben sie, als sie ihren Mann verloren haben, offenbar nun dem Herrn sich hingegeben, für ihn zu leben, aus Glauben zu leben, für den Herrn nun da zu sein. Wunderschöne Sache. Aber dann kommt es sehr bald, dass sie diesen ersten Glauben, den sie so hatten, verworfen haben. Sie haben den Witwenstand aus der Hand Gottes genommen und wollten allein dem Herrn Jesus folgen. Aber dann packt das ganz irdische Leben sie mit seinen Reizen. Sie sind ja noch junge Witwen. Auch der Leib begehrt. Sie sind üppig geworden. Und dann haben sie bald nichts anderes im Kopf als heiraten. Was an sich völlig richtig und gut und normal ist. Aber eben, das ist nicht recht, wenn die schon sich vorher gebunden haben, festgelegt haben. Und wenn man in den Witwenkatalog aufgenommen hat, dann ist das wie ein endgültiger Schritt, das Ja zur Witwenschaft Gott zugewandt, ihre Hoffnung auf ihn allein setzen. Das sagt er nicht, Junge. Weil dort immer die Möglichkeit besteht, die Gefahr groß ist, dass sie das nicht durchstehen. Kommen von der Ehe her und dann wird das alles wieder lebendig und wach. Und dann heißt, sie haben ihre erste Glaubensstellung aufgegeben, die sie zu Beginn ihres Witwenstandes hatten. Mit viel Glaubensmut haben sie es angepackt. Aber dabei bleibt es nicht, sondern dann, wie es Vers 13 heißt, sie verfallen in Müßiggang, sind aber dabei trotzdem sehr geschäftig. Sie gehen von Haus zu Haus, von einem Glaubensbruder zum anderen. Viele Fragen werfen sie auf, rollen sie auf, Antwort auf allerlei religiöse Fragen. Uns ist doch im letzten Ende nur Geschwätzigkeit, Vorwitz, reden, was nicht gut ist, reden, was sich nicht ziemt. Paulus meint also, man muss dem vollkommen Rechnung tragen, dass die menschliche Natur ihr Recht fordert. Auch die Schöpfungsordnung muss man durchaus berücksichtigen. Sie wollten den Weg so gehen und haben es nicht hinauszuführen. Und darum sagt der Apostel, so will ich nun, dass die jungen Witwen freien, wo die Möglichkeit sich bietet, sie sollen heiraten, wieder den Weg in die Ehe gehen. So will ich, dass die jungen Witwen Kinder gebären, dass sie ihren Haushalt führen, dass sie dem Widersacher keine Ursache geben zu lästern. Das hat viel böses Blut gemacht, solche Witwen, wo die inneren Voraussetzungen einfach noch nicht gegeben waren, das zu leben, was von einer rechten Witwe gesagt ist. Und dann viel böses Blut und es ist noch mehr geschehen. Etliche haben sich abgewandt, Satan noch. Sie tun dann am Ende einen großen Fall. Wir brauchen uns hier gar nicht allzu lang aufhalten. Und darum sagt der Apostel ganz nüchtern, unter 60 nicht. Jetzt geht es um den Witwenkatalog. Welche Witwe versorgt die Gemeinde? Nicht unter 60. Das heißt, die sind vorher schon längst Witwen gewesen. Vielleicht solche, die nun von den Brüdern und Schwestern aufgenommen sind. Und die nun dort mit dienen, helfen, arbeiten. Aber auch mit versorgt sind. Für die das nun nach wie vor eine Zeit der Bewährung ist, soll sie nicht heiraten oder heiraten können,
Aber so leben sie mit den Geschwistern und haben dort ihren Auftrag, ihre Aufgabe in den Häusern mit und sind mit versorgt. Und sie bewähren sich. Und es geschieht auf diese Weise von Jahr zu Jahr eine Bereitung für den eigentlichen Witwenstand. Das sind die, die da Paulus besonders im Auge hatten, von denen er sagen wird, welche kann man dafür erwählen? Sagen so, wir nehmen dich an als eine rechte Witwe. Nur mal etwas schauen von Ordnungen in der Gemeinde Jesu, die heute noch so gültig sind. Weil die alle herausgeboren sind aus der Liebe Gottes. Und dabei wieder ganz nüchtern. Wo Gemeinde ist, will der Geist solche Ordnungen formen und prägen. Das ist einfach gelebtes Leben Jesu. Also Mindestalter 60. Und dann ganz bestimmte Voraussetzungen, die er für solch eine Witwe macht und die zu beachten sind. Da heißt es, Vers 9 schon, dass sie gewesen ist eines Mannes Weib, also auch ihre Ehe schon eine geheiligte Ehe war. Vers 10. Und dass sie ein Zeugnis guter Werke hat. Also was sie bis dahin gelebt hat, ist ganz wichtig. Dass man ihr das Zeugnis guter Werke ausstellen kann. Und was sind das für gute Werke? Bitte beachtet das alles mal mit. Erscheint uns vielleicht sehr klein und ist ganz groß. Nämlich, dass sie Kinder aufgezogen hat. Dass sie gastfrei gewesen ist, also Gäste beherbergt hat in ihrem Haus. Ein offenes Haus für die anderen. Dass sie die Füße der Heiligen gewaschen hat. Man stelle sich vor, die Evangeliumsboten, die damals durchs Land zogen und die sie dann aufnehmen und denen sie wohltun, Füße waschen, ihnen wohltun. Die mit wunden Füßen kommen, mit schmerzenden Füßen und sie waschen ihnen die Füße. Sie tun den ganz schlichten, geringen Dienst. Kinder aufziehen, gastfrei sein, anderen wohltun. Und solchen, die in allerlei Bedrängnissen oder Trübsalen sind, angefochten sind, welcher Art auch, dass sie denen Handreichung tun, also Acht haben auf die, die der Hilfe bedürfen. Das ist der Dienst, ganz schlichter Dienst, Diakonie. Und allem guten Werk nachgekommen sind. Das ist das Zeugnis guter Werke. Wenn wir es mal richtig angucken, möchten wir sagen, das sind ganz simple Dinge. Das sind ganz simple Dinge und sind doch der notwendige Unterbau heiliger Witwenschaft. Dass sie das Große empfangen können, die heilige Priesterschaft, das Stehen vor Gott in seinem heiligen Tempel, bei Tag und Nacht zur Verfügung. Welche Quellen des Segens. Verborgen, keiner sieht's, wie sie ihre Witwenschaft vor Gott leben und gehen Wirkungen der Kraft aus. Selig gepriesen die Gemeinde, die solche Witwen hat. Und jetzt verstehen wir, dass in der Urgemeinde die Witwen so wertgeachtet waren. Die sind frei dafür. Aber nicht ohne diesen notwendigen Unterbau der ganz kleinen Dinge und simplen Dinge von Jahr zu Jahr. Nochmal, Kinder zur Welt bringen. Die Bereitung auf heilige Witwenschaft geschieht schon in der Ehe. In der Ehe. Kinder aufziehen in der rechten Weise. Dort ist das eigentliche Betätigungsfeld der Frau. Die Familie, die Ehe, die Kinder. Dort ganz sich hineingehen. Nur so kann dieses Leben seine volle Entfaltung gewinnen. Auch in heiliger Witwenschaft, wenn Gott das so will. Nur so kann das Jesusleben sich ganz entfalten. Auf dem Weg der kleinen Dinge. Kinder gebären, Kinder aufziehen, Gäste aufnehmen. Was ist das nun schon? Immer neu und immer wieder. Und ich freue mich über alle die Brüder und Schwestern, die das nun Jahr um Jahr tun, so selbstverständlich und gar nicht mehr wissen, dass das was, schon was Besonderes ist. Aber gerade das ist's. Aber gerade, dass es nicht ohne diesen Unterbau und dann den Heiligen wohltun und ihnen die Füße waschen, Bedrängte, Bedrückte um sich her sehen und ihnen an der Seite stehen und wissen, wie man ihnen ein gutes Wort sagt oder eine Hilfe tut. Dienerschaft. Ganz simple Dinge. Und sind Unterbau der heiligen Witwenschaft und darauf stockt sich auf. Ein reiches, gnadenreiches, gesegnetes Leben. Auf diesem Unterbau allein stockt sich auf. Ich muss dabei denken, auch denken an die Diakone, die wir ja heute schon mal erwähnten. Apostelgeschichte 6. Was war ihr Dienst, zu dem sie bestellt waren? Im Gegensatz zum Dienst der Apostel. Apostel, die sagten, wir wollen anhalten am Gebet, das war Nummer 1, und am Wort, das ist Nummer 2. Und die Diakone? Am Tisch dienen, also dafür sorgen, dass jede Witwe ihre Portion hat. Und dass es in der rechten Weise geschieht, dass keiner verletzt wird, dass keiner übersehen wird, dass keiner wehgetan wird, dass keine Grund hat zur Klage. Ist das nicht was ganz Simples? Dazu werden Männer voll Heiligen Geistes eingesetzt. Dass solches geschehe, der Heilige Geist macht uns zuerst zu Dienern. Und der simpelste Dienst ist bei Gott so wertgeachtet. Und dann lesen wir, wie der Geist aufstockt auf diesem Fundament. Da lesen wir zum Beispiel von dem Stephanus. Der ist ja einer von diesen 7 Diakonen. Stephanus, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter allem Volk. Vollmächtiges Handeln. Herausgewachsen aus der ganz schlichten Diakonie. Dienen macht uns eins mit dem Diener aller. Wo Jesus als der Diener leben kann, kann Jesus auch sich königlich erweisen. Er ist der Diener und der König. Wer nicht als Diener will, wird ihn nicht in seiner königlichen Gewalt erfahren dürfen. Aus Dienst wächst Vollmacht. Aus dem simpelsten Dienst. Das ist die Stelle, die wir gerne überspringen möchten und möchten gleich mit Vollmacht anfangen. Und hier wird mal deutlich, welchen Stellenwert dieser schlichte Dienst hat. Die Frau an der Seite des Mannes. Untertan. Die Mutter, die Kinder zur Welt bringt. Wie viele auch von den gläubigen Frauen haben sich schon von der Welt anstecken lassen. Reglement selbstverständlich. Die Mutter, die ganz für die Kinder da ist. Die Mutter, die ihren Haushalt treu und gut versorgt. Das sind die Kriterien. Hat die das gelebt schon? Dann in Gottes Namen. Wir nehmen sie an und auf in die Liste der Witwen. In den Katalog wird sie eingetragen. Hat sie diese schlichten Dinge durch Jahre gelebt? Um die Dinge geht's Gott. Das ist ein Stück Ordnung. Begreifen wir, dass das Ordnung ist? Lebt dies in aller Schlichtheit. Der ganz schlichte Dienst, den wir einander erweisen, Tag für Tag, steht an erster Stelle. Und dann wird es ein Stephanus, der Wunder und große Zeichen unter dem Volk tut. Und dann heißt es, wie sie aufstehen von den verschiedenen Sekten und sich auflegen mit dem Stephanus. Und dann heißt es, Vers 10, sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, aus welchem er redete. Der Geist stockt auf, er gibt mehr. Wo Dienst geschieht, kann er immer mehr hinzufügen. Er gibt alles zum Dienst. Wer das Dienen nicht liebt, verschließt sich seinen Gaben, die immer bereit sind, immer da sind. So wichtig ist der Dienst. Und vollendet sich dieses Leben des Stephanus im Leiden. Brauche ich nicht zu sagen, ihr wisst es, wie er dann den offenen Himmel sieht, wie er dann gesteinigt wird, wie er dann betet für seine Feinde. Herr Jesus, nimm, rechne ihnen diese Sünde nicht zu und dieses nimm meinen Geist auf. Unter dem offenen Himmel lässt er sein Leben. Ein unmittelbarer Zugang zum Throne der Herrlichkeit. Er, der Herr selber, erhebt sich, der erste Märtyrer. Vollendet sich im Leiden. Aber baut auf Dienst. So wertgeachtet ist der schlichte, ganz geringe, unscheinbare, tägliche Dienst. Und das trifft uns jetzt alle. Wir reden jetzt die ganze Zeit über schon nicht bloß von Witwen. Wir haben gesehen, und die Tabea wieder dient den Witwen. Und die Kinder wieder ihrer Mutter und Großmutter. Heiliger Dienst. Und die Witwe, die diese Ehre empfängt, dass sie in die Witwenliste aufgenommen wird, die hat vorher sich im Dienste schon verzehrt. In dem ganz schlichten Dienst. Und darum steht ihm nichts im Wege. Dienst ist das Merkmal. Heiliger, schlichter, gehorsamer, demütiger Dienst. Nichts Besonderes wollen. Wenn die Frau anfängt, was Besonderes zu wollen, ist auf der falschen Ebene. Aber so empfängt sie alles, was sie für ihre heilige Mitgliedschaft. Was für Zeichen er tat, die unsauberen Geister fuhren aus vielen Besessen aus, mit großem Geschrei, viele Gichtbrüche, Lahme wurden gesund gemacht, aufgestockt. Es fängt mit dem ganz einfältigen Dienst an, sorgt für die Witwen, dass die was zu essen haben. Dazu bist du da. Und das lädt Gott zu. Dienst ist ein sich öffnen den großen Gnaden Gottes. Nur über den Weg des Dienstes geht es immer neu. Immer neu. Hört auch nie auf. Weil Jesus der Diener aller ist. Wie könnten wir Gemeinschaft mit ihm haben, ohne zu dienen? Es gilt für jede, die jetzt hier ist. Und Philippus, der dann zur Verfügung steht, verfügbar geworden ist und den er dann wieder auch mitten aus dem herausnehmen kann und zu dem einen schicken kann, dem Kämmerer. Und der dann entrückt wird, hier steht wirklich das Wort, was von Entrückung gebraucht ist, hartab sein, ergriffen und weggerafft, noch im Leibesleben, schon vollbereitet. Ja, was steht da einer Entrückung noch im Wege? Das alles stockt sich auf Dienst. Das ist der Unterbau für alles. Der heilige, ganz simple Dienst. Und wenn wir Jesus selber anschauen wollen, 30 Jahre, Nazareth, das ganz schlichte alltägliche Leben, Jesus in der Familie, Jesus im Beruf, Jesus im Dorf. Und dann Jesus, auf den die Fülle des Geistes kommt, der seine Sendung empfängt und die er wiederum vollendet am Kreuz, und das ist vollendeter Dienst. Der nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, Bett dienen zu lassen, um zu dienen und zu geben, sein Leben zur Erlösung für viele, vollendet sich am Kreuz. Dienst, das ist das Geheimnis. Das ist so groß geschrieben im Evangelium. Und der Geist Gottes will nichts anderes, als dass nach dem Willen Gottes sich alle die schlichten Dienste entfalten. Wo eine Gemeinde sich in den Dienst nehmen lässt und jeder Bruder und jede Schwester und jeder zu seinem Teil nichts Großes wollen, das ganz Geringe. Dort kann er große Taten tun. Dort wird Jesus offenbar. Aber nur, wo gedient wird. Auch mit einem Grund, warum Gott uns in den letzten Jahren so sehr abseits genommen hat. Wir hatten eine Menge aufzuarbeiten, nämlich an Dienst. An diesem sehr schlichten Dienst. Wir haben viel Dienst getan über die Grenzen des Dorfs hinaus. Wir haben Gäste bei uns gehabt durch Jahre, ihr wisst's. Wir haben Rüstzeiten gehalten und wir sind auch zu anderen hingefahren.
Und viel, viel von diesem ganz schlichten Dienst ist liegen geblieben. Und Gott hat gesagt, jetzt ist Dienst dran. Der ganz schlichte Dienst. Hier ist manches aufzuarbeiten. Und ich bin so froh, dass er uns ganz festgehalten hat dabei. Und ich bin so froh, dass da etwas sichtbar geworden ist. Dass da etwas lebendig geworden ist. Ganz schlicht. Und das ist ein ganz wesentliches Stück. Mir ist deutlich geworden, das lässt sich nicht überspringen. Keine Stufe ist zu überspringen. Und was wir übersprungen haben, das haben wir nachzuholen. Und was wir hier nicht nachgeholt haben, werden wir in der Ewigkeit nachzuholen haben. Und darum ist es wichtig, etwas von den Ordnungen zu wissen. Das, was der Geist ordnen will, heißt das. Und wie der Geist es ordnen will unter uns. Darum ist das so wichtig. Und nun muss ich wieder nicht warten, bis ich irgendwie eine lebendige Gemeinde habe. Jeder darf an der Stelle bestimmt einsetzen. Zu seinem Teil anfangen, das zu leben. Und wir dürfen glauben, dass er so alle die Gemeinden, die er uns geschenkt hat, von innen nach außen lebendig macht. Nicht ohne diesen schlichten Dienst. Einer für den anderen. Kinder für die alten Eltern. Mutter, Großmutter. Die Ledigen wieder für die Witwen. Dass einer auf den anderen Acht hat und die Witwen selber, die das praktiziert haben von Jahr zu Jahr. Und dann die Ehre solch einer Witwe erfahren. Das war für uns bestimmt ein ganz wichtiger Schritt am grünen Donnerstagabend in Verbindung mit der Eucharistie, die Geschwister des Kreises hier in diesem Saal. Dass wir vorlegen durften, die Liste der Witwen. So, und über der Herr geben, die da aufgenommen werden. Nachdem durch Jahre auch ganz schlicht das gelebt worden ist, er weiß die, die er dazu tun kann. Ich will gleich hinzufügen, dass dann, morgen ist vom ledigen Stand die Rede, nach altchristlicher Praxis werden dann auch die Ledigen, können auch die Ledigen ab 60 Jahren in diese Witwenliste mit hineingenommen werden. Das sind alte Praktiken der ersten Gemeinde. Wird nur deutlich, sie sollen alle versorgt sein. Und keiner soll Not leiden. Und ihr sollt immer wissen, wir sind doch als Gemeinde da, Brüder und Schwestern, einer für den anderen. Alle für einen oder für eine. Und wiederum die eine für alle in ihrem Kämmerlein, vor Gott, auf den Knien, diese große Gnade des Gebetes, aber nicht ohne die Dienstgesinnung des Herzens. Witwenstand. Es geht mir nur darum, dass wir den Blick uns öffnen lassen für das, was Gott will und meint, wenn wir Gemeinde sagen. Ganz simplen Dienst in Jesu Namen getan, wirst du ganz herrlich. Zwar dort, wo du als hingestellt bist, aber dort immer über diesen ganz simplen Dienst in Jesu Namen täglich getan, wirst du ganz herrlich. Der große Bischof oder wer es ist, hat keine bessere Herrlichkeit.